Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, Employee Wellbeing war ein Riesenthema so vor 3-4 Jahren und ist es eigentlich immer noch und sollte es vor allen Dingen eigentlich auch sein, denn ohne Gesundheit ist alles nichts. Ich habe heute jemanden hier am Start, die sich damit schon sehr intensiv auseinandergesetzt hat, in verschiedensten Rollen, als Gründerin, dann als jemand, der sein Unternehmen in ein anderes Unternehmen mit eingebracht hat oder die ihr Unternehmen in ein anderes Unternehmen mit eingebracht hat und heute auf den Themenfeldern Founding, Angel Investing, als Keynote-Speakerin unterwegs ist. Sie kümmert sich um das Themenfeld Transforming Healthcare. Am Start ist heute Kimberly Breuer. Herzlich willkommen, Kim. Schön, dass du da bist.
Hi, Gero. Freut mich, heute dabei zu sein.
Ja, du hast einen wirklich spannenden Weg hingelegt in den letzten Jahren. Ich hatte das erste Mal von dir gehört, mit dir im weitesten Sinne gesprochen. Das war am 29. April 2022, habe ich gerade nochmal rausgesucht. Da habe ich nämlich Like-Minded in der Saatkorn HR Startup-Serie vorgestellt. Für die, die das Unternehmen nicht kennen oder nicht mehr kennen oder denken, ach, da war doch was. Sag doch mal kurz, was habt ihr da eigentlich an den Start gebracht?
Ja, klar, gerne. Also Like-Minded ist am Ende ein Benefit für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Und wir haben diese Lösung vor 5 Jahren gestartet, entwickelt, eine Online-Plattform, über die dann Mitarbeitende ganz einfachen Zugang zu psychologischer Unterstützung in Form von Einzelsessions, Gruppenworkshops, als auch digitalen Übungen bekommen. Und das haben wir dann an Unternehmen verkauft. Und ja, wie du schon sagst, vor 3 Jahren haben wir gesprochen und seither ist extrem viel passiert.
Da war die größte News, die ich dann mitbekommen habe, die für dich sicherlich und auch für Like-Minded eine große Bedeutung hatte, dass Nilo Health und Like-Minded sich zusammengetan haben und den Marktführer Nilo gebaut haben. Ne? Den Jonas Keil, den kenne ich auch, der war auch schon hier bei Saatkorn zu Gast, der ja Nilo Health gegründet hat. Wie ist das gekommen?
Ja, also grundsätzlich kann man dazu sagen, wir waren wahrscheinlich so die bekanntesten deutschen digitalen Player im B2B-Mental-Health-Bereich. Und natürlich sind wir uns auf dem Weg auch immer wieder begegnet als Wettbewerber, aber als freundschaftlicher Wettbewerber, muss man dazu sagen. Denn am Ende haben wir an der gleichen Vision stets gearbeitet und gemeinsam den Weg bereitet für mentale Gesundheit in der Arbeitswelt, was sicherlich kein leichter war. Und mit der Zeit hat sich einfach immer mehr gezeigt, dass es total viel Sinn macht, die Forces zu joinen sozusagen, also unsere Stärken zusammenzulegen und das ganze Thema gemeinsam anzugehen. Denn wenngleich mentale Gesundheit mittlerweile echt ein Trendwort ist und jeder verstanden hat, Mental Health ist wichtig, muss man trotzdem sagen, dass es, wenn man sich die deutsche Unternehmenswelt anschaut, immer noch ein Thema ist, das nicht, ich sag mal, bei jedem präsent ist oder wo auch noch nicht jeder wirklich Maßnahmen ergriffen hat. Und dementsprechend haben wir dann entschieden vor einem Jahr, für uns macht es am meisten Sinn, das Ganze gemeinsam anzugehen und damit automatisch auch zum Marktführer im Dachmarkt zu werden.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe ja in meiner Anmoderation auch gesagt, vor 3-4 Jahren war das Thema gefühlt mal heißer. Das liegt daran, dass wir zu der Zeit einen ganz klaren Arbeitnehmerinnenmarkt hatten. Das hat sich ja wieder gedreht durch Ukraine-Krieg, die nachfolgenden Krisen etc. pp. Wir sind in einer sehr unsicheren Zeit leider gelandet, darf ich mal anmerken. Wo leider auch nochmal einige Unternehmen so eine halbe und andere Unternehmen eine ganze Rolle rückwärts machen und auf einmal sagen, ja, das war alles nicht so ernst gemeint mit dem Fokus auf New Work und Gesundheit und die Mitarbeitenden. Ich halte das für falsch und für zu kurz gesprungen. Gerade in einer Zeit, wo alles unsicherer wird, wo alles sich mehr verdichtet, wo die Geschwindigkeit auch durch Digitalisierung ja kontinuierlich zunimmt, ist das ganze Thema Wellbeing und den Fokus auf die Gesundheit der Mitarbeitenden eigentlich unternehmerische Pflichtaufgabe. Also so denke ich drüber. Du nickst gerade. Wie nimmst du das wahr? War das schon mal gefühlt wichtiger oder ist vielleicht auch meine Wahrnehmung da verzerrt gerade?
Also man kann schon sagen, dass es eine kleine Achterbahnfahrt war, was dieses Thema angeht. Allerdings würde ich nochmal sogar 2 Schritte zurückgehen und schauen, was war eigentlich vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren haben wir ja mit dem Thema gestartet Und da muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt war mentale Gesundheit in fast gar keinem Unternehmen ein richtiges Thema. Das heißt, die ersten 2 Jahre auf dem Markt haben wir eigentlich nur damit verbracht, Education zu schaffen. Und was du ganz richtig sagst, in 2022 und auch schon ein bisschen in 2021 hat man zum einen die Nachwirkungen von Corona gespürt. Ne? Das heißt, viele Menschen sind auch einfach ausgefallen, weil es ihnen nicht mehr gut ging, auch aufgrund von psychischen Belastungen. Und zum anderen kamen Krisen hinzu. Das heißt, es war schon die Primetime. Und zu dem Zeitpunkt waren wir auch wirtschaftlich gesehen noch an einem anderen, das war ja sozusagen so 2022 Q1, war ja so
an
der letzte
noch goldene
Punkt.
Zeiten.
Das war der letzte Teil der goldenen Ära, das kann man so sagen. Und dann mit dem Ukraine-Krieg ist ja die Wirtschaft langsam, aber sicher immer weiter bergab gegangen. Und was wir natürlich gespürt haben, ist, dass die Budgets sich einfach deutlich verkürzt haben und Unternehmen erstmal in eine Art Freeze-Mode gefallen sind, so nach dem Motto, was passiert jetzt? Das ist auch total nachvollziehbar. Ich würde allerdings nicht sagen, dass mentale Gesundheit per se weniger wichtig geworden ist. Es ist tatsächlich aus unserer Perspektive vielmehr eben ein Budget-Thema. Und dann sind Unternehmen natürlich an erster Stelle erstmal interessiert an allen möglichen Dingen, die ihren Revenue steigern oder ihre Kosten senken. Und leider ist es dann doch so, dass dann eben Add-ons wie Benefits erstmal an der Stelle gecuttet werden. Und trotzdem muss ich sagen, was wir sehen, auch im Vergleich zu anderen Benefits, die am Markt verkauft werden, sind wir eines der stabilsten Benefits. Wir haben relativ wenig Churn gehabt und haben auch jetzt wieder viele Unternehmen, die immer auf uns zukommen und sagen, okay, wir haben hier zwar ein kurzes Budget, ein kleines Budget, aber Mental Health wird ein wichtiger Teil davon sein. Dementsprechend muss ich sagen, die Wichtigkeit ist nicht wirklich gesunken, aber die Budgets.
Ah, okay. Also danke für die Klarstellung. Und gut, dass es am Ende so ist, dass die Wichtigkeit gesehen wird. Gleichzeitig muss man sagen, die Zeiten sind deutlich härter als vor 3, 4 Jahren. Und demzufolge haben wahrscheinlich auch mehr Menschen wirklich den Bedarf nach Support in dem Bereich natürlich.
Ja. Und wo ich dir schon auch recht gebe, um da noch kurz einzuhaken, ich glaube auch, dass es so einen kleinen Turn gab in dem, ich sag mal, Mindset hin zu New Work, Wellbeing und so weiter, was sicherlich auch mit durch die USA geprägt wurde. Und trotzdem merken wir eben, bei uns wird halt ein Pain wahrgenommen. Also die Unternehmer merken dann, selbst wenn sie erst sagen, okay, ich mache da gar nichts, merken sie halt spätestens ein halbes Jahr später, dass gar nichts auch nicht funktioniert, weil die Leute einfach Unterstützung brauchen. Und ja, so traurig es ist, aber der Pain ist dann tatsächlich das, was doch hilft, die Wichtigkeit zu diesem Thema zu erhöhen.
Ja, absolut. Lass uns mal kurz da reingehen, wo ihr dann gelandet seid, Nilo und Like-Minded. Ihr habt einen Marktführer gebaut. Vielleicht kannst du ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten einmal sagen. Was habt denn ihr da geschaffen? Mit wie vielen Kunden, wie vielen Menschen erreicht ihr da etc.
Ja. pp. Also tatsächlich sind wir jetzt mittlerweile, wir sind auf dem Dachmarkt aktiv, sprich Deutschland, Schweiz und Österreich. Und haben da um die 500 Unternehmenskunden, also 500 Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten und ihren Mitarbeitenden mentale Gesundheit zur Verfügung stellen. Das sind mittlerweile um die 150.000 Mitarbeitende in total, über die wir hier sprechen. Und ja, damit sind wir unseres Wissens nach der größte digitale Anbieter im Dachmarkt, auch verglichen mit, sag ich mal, den Wettbewerbern, die nicht aus Deutschland direkt kommen.
Und wie war so die Phase? Ist ja ziemlich genau ein Jahr her, dass ihr fusioniert habt. Man würde sonst immer so von Post-Merger-Integration sprechen. Jetzt seid ihr vielleicht, weiß nicht, seid ihr als gleichberechtigte Partner zusammengegangen? Wie war das? Oder hat ein Unternehmen das andere gekauft? Wie war so die Phase danach? Ich denke, erstmal Begeisterung. Ne? Man kann wirklich was Großes schaffen. Und dann merkt man vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle, oh, ist aber auch durchaus herausfordernd, so zwei Unternehmen zusammenzuschrauben.
Also ich glaube auch, so grundsätzlich, wenn man von außen drauf geschaut hat, ist mir häufig auch die Aussage begegnet, ach krass, dass ihr jetzt schon fusioniert. Wir hätten gar nicht gedacht, dass jetzt schon so der Zeitpunkt dafür ist. Und warum diese Aussage? Weil wir am Ende des Tages beides natürlich noch verhältnismäßig, nicht am Anfang, aber wir waren beide ungefähr seit 3, 3, 3,5 Jahren aktiv. Und dementsprechend ist das noch nicht ein Zeitpunkt, wo eins der Unternehmen das andere wirklich kaufen kann und einen großen Move macht. Ja, normalerweise hört man von Mergern ja eher auf Unternehmensgröße, wo wir von mehreren 100 Millionen Umsatz sprechen. Und dementsprechend war das, glaube ich, schon ein außergewöhnlicherer Move, den wir aber zu keinem Zeitpunkt bereut haben und wo wir nach wie vor der Meinung sind, das war der absolut richtige. Denn wir haben dann letztlich eine Art Merger of Equals gemacht. Das heißt, wir waren ungefähr gleich groß und haben dann gesagt, wir mergen sozusagen auf Augenhöhe und entscheiden uns dann letztlich dafür, unsere Ressourcen effizient zusammenzubringen und wirklich zu schauen, okay, welche digitale Plattform und Infrastruktur im Hintergrund, wie können wir die Brands so formen, dass quasi aus beiden Brands das Beste der aus beiden Welten zusammengenommen wird. Und genau das haben wir auch tatsächlich hinbekommen. Und ich muss echt sagen, ich bin erstaunt, wie schnell und gut diese Post-Merger-Integration verlaufen ist. Wir waren nach 9 Monaten eigentlich all set, wenn man so will.
Wow. Wie ist denn der Anfang gewesen? Also ich stelle mir das jetzt mal so ganz naiv vor. Der Jonas und die Kim gehen Abendessen und sagen, wir sollten doch vielleicht hier mal zusammen was machen. Und dann wird die Idee immer größer und entwickelt sich das daraus. Aber wie war es wirklich?
Ja, tatsächlich hat das Ganze mit einer WhatsApp-Nachricht gestartet, die mich sozusagen erreicht hat, so, hey Kim, lass uns doch mal sprechen, so ungefähr. Also wirklich ganz inkonkret und auch wenig über die WhatsApp-Nachricht verraten. Und ich bin immer der Meinung, und das kann ich auch allen anderen Unternehmern nur so mitgeben, es ist extrem wichtig, klar, der Wettbewerb, über den darf man sich auch mal aufregen, man ist ja auch in einer Competition. Ich bin ein großer Fan davon, in freundschaftlicher Competition zu bleiben.
Das sehe ich ganz genauso.
Ja, und auch wirklich auf die Kommunikation über die Jahre davor in einem guten Zustand zu halten, gut miteinander zu sein. Natürlich teilt man nicht jedes Detail, aber das ist uns letztlich zugute gekommen, dass wir immer so agiert haben. Und dann hat man sich doch erstmal ein bisschen skeptisch getroffen, ne, weil man weiß ja nie, was kann ich am Anfang preisgeben. Und dann ist aber so langsam eben zum Tisch gekommen, auf den Tisch gekommen, dass Nilo Health eben darüber nachdenkt, einen Zusammenschluss zu machen, eine Fusion zu machen. Und dass sie sich sehr gut vorstellen könnten, das mit uns zu tun. Ja, und dann die Gespräche ihren Lauf genommen. Und tatsächlich ist es auch so, dass in dem Markt generell, im Mental Health, Digital Mental Health Markt, B2B, wurden mehrere Gespräche geführt. Also wir waren nicht die einzigen Player im Markt, die miteinander geredet haben. Wir haben auch alle mit allen anderen gesprochen, so ungefähr. Bis natürlich zu dem Zeitpunkt, wo sich dann etwas konkretisiert hat. Und ab dem Zeitpunkt gilt dann auch irgendwann Exklusivität. Ich muss schon insgesamt sagen, es ist auf jeden Fall wie so ein bisschen so Schachspielen. Weil man einerseits Transparenz und Fairness möchte, auf der anderen Seite darf man einfach nicht von Anfang an alles preisgeben.
Absolut. Lag ich ja gar nicht so falsch mit meiner etwas naiven, in Anführungsstrichen, Vorstellung. Cool, ich finde, das ist eine tolle Story. Jetzt ist das so, du bist Unternehmerin, du bist Founderin, du hast das gestartet, das Ganze mit Like-Minded. Man weiß ja, wenn man das macht, dass im Großen und Ganzen was Besseres entsteht. Im Kleinen, Individuellen bleiben aber auch Themen, manchmal sogar Menschen auf der Strecke. Wie war das für dich?
Ja, also es ist definitiv ein emotionaler Rollercoaster, kann man auf jeden Fall sagen. Denn natürlich ist es so, wenn man als Gründer irgendwann mal startet, vor allem als Gründer in der Startup-Welt, ja, jeder stellt sich vor, dass er irgendwann den Unicorn-Status erreicht und hier das nächste große Ding reißt. Und keiner weiß natürlich, wie schnell wird das gehen. Ich würde jetzt mal sagen, die meisten Gründer träumen davon, dass das so ein schnelles Ding von 5 Jahren wird. Aber die Realität ist natürlich eine andere. Die Realität ist, dass man auf dem Weg durch viele Talfahrten geht und dass es meistens doch ein bisschen länger dauert und Ausdauer braucht, bis man dann zum großen Erfolg kommt. Und für uns war es so, dass wir natürlich schon öfter auch darüber nachgedacht hatten, weil einfach sich der Fundraise-Markt verändert hatte, weil der wirtschaftliche Downturn für uns alle spürbar war. Wir haben uns öfter gefragt, was sind eigentlich noch weitere Szenarien und wäre es nicht cool, sich mit jemandem zusammenzutun, um dann einfach mit viel mehr geballten Ressourcen stärker agieren zu können. Dementsprechend war es jetzt nicht so, dass die Anfrage für uns komplett überraschend kam und uns, sag ich mal, vom Hocker gerissen hat oder irgendwie super emotional hat werden müssen. Ja, oder kalt erwischt hat, genau. Und gleichzeitig ist es trotzdem eine Art Abnabelungsprozess, der dann beginnt. Ne? Weil in dem Moment merkt man erstmal, wie emotional identifiziert man eigentlich mit seinem eigenen Unternehmen ist. Und ich bin zwar selbst immer diejenige, die sagt, man hat ein Unternehmen und man ist nicht sein Unternehmen, aber die Realität ist, und das merkt man an diesen Momenten, dass man sich doch sehr, sehr stark mit seinem Unternehmen identifiziert. Und so waren natürlich für beide Seiten beispielsweise auch Diskussionen über welche Brand bleibt, welcher Name bleibt, welche Farben nehmen wir mit, welche Produktfeatures bleiben, waren schon auch emotional aufgeladen. Und da haben wir uns dann aber immer wieder darauf besinnt, dass wir die Daten entscheiden lassen. Und das ist ein Punkt, der für mich extrem gut funktioniert hat, weil am Ende des Tages bedeutet Unternehmertum auch, sich nicht von seinen Emotionen, sondern von Daten lenken zu lassen und auf Basis dessen die beste Entscheidung zu treffen.
Okay. Du wirkst ganz im Reinen mit der Entscheidung, wenn ich das mal so sagen darf. Ihr hört ja gerade nur zu. Ich sehe Kim gerade und das wirkt sehr, sehr überzeugt. Finde ich gut. Jetzt hat sich bei dir aber auch einiges getan. Ihr habt den Merger dann gemacht. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her und vor etwa 3 Wochen hast du auf LinkedIn, auch zu meiner Überraschung, weil wir hatten den Podcast da schon terminiert geschrieben,
ja.
Jetzt bei mir tut sich was, ich gehe aus meiner operativen Rolle raus. Ich habe dann gleichzeitig ganz egoistisch gedacht, umso spannender für den Podcast, aber vielleicht kannst du dazu auch nochmal was erzählen. Was waren so die Überlegungen dahinter? Wo stehst du jetzt? Und vor allen Dingen, was kommt dann eigentlich?
Ja, absolut. Ja, tatsächlich ist das natürlich auch ein Prozess, der für mich schon viel länger im Gange war, als es wurde jetzt nicht vor 3 Wochen erst entschieden, sondern ich habe natürlich im Hintergrund an diesem Szenario schon, sage ich mal, länger auch mit meinen Co-Foundern gemeinsam gearbeitet. Und es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo sich so ein Unternehmen stark verändert, zum Beispiel durch einen Merger, durch eine Fusion, verändern sich zum einen Spielregeln, aber auch die eigene Rolle in gewisser Weise. Man muss ja sagen, die waren 3 Co-Founder, wir waren 3 Co-Founder, dann waren wir kurze Zeit 6 Co-Founder. Uns allen war bewusst, dass der Weg wahrscheinlich nicht für immer zu 6 weitergeht. Und so hat sich dann eigentlich jeder so ein bisschen seine Karten gelegt und sich gefragt, okay, wie viel Mehrwert kann ich jetzt dem Unternehmen an der Stelle noch bringen? Ja, und wie gut, sage ich mal, passt das System auch zusammen? Und auch da wieder kann ich immer nur wieder sagen, es ist nicht einfach, aber seine Emotionen rauszunehmen und sich wirklich zu fragen, was der größte Mehrwert für das Unternehmen. Und so sind wir am Ende zu der Entscheidung gemeinsam gekommen, zu sagen, hey, wahrscheinlich macht es Sinn, wenn nicht alle von uns bleiben, wenn ein paar gehen. Und so habe ich dann für mich in dem Kontext die, sag ich mal, Möglichkeit genutzt, weiterzuziehen. Denn ich muss wirklich sagen, der Merger hat das Unternehmen richtig nach vorne gebracht und gleichzeitig hat sich für mich auch gezeigt, dass das Unternehmen jetzt einfach nicht mehr das Unternehmen ist, das ich irgendwann mal aufgebaut habe und dass auch ich, sag ich mal, eigene Pläne habe, die vielleicht nicht mehr so ganz zusammenpassen mit der Zukunft von diesem Unternehmen. Und dementsprechend, ja, ist jetzt das Ergebnis, dass ich operativ rausgegangen bin. Ich bin mega stolz auf das, was wir geschaffen haben. Und bin ja auch noch teilweise mit meinen Anteilen drin. Also ich konnte einen Teil verkaufen und habe einen Teil drin gelassen. Und dementsprechend fühle ich mich jetzt so ein bisschen wie ein Angel-Investor, der noch ein Mentor von der Seite sein kann.
Ja, das ist sicherlich auch eine gute Art und Weise, nicht Knallauffall komplett rauszugehen, sondern so ein bisschen Verbundenheit noch zu haben. Aber was machst du jetzt? Was sind jetzt deine Pläne? Du bist ja sicherlich ein Mensch, der schon auch seit einiger Zeit so ein paar Ideen im Köcher hat. Vielleicht hast du Lust, die ein oder andere mal zu teilen hier.
Ja, also die Frage kriege ich tatsächlich zurzeit sehr oft und meistens ist meine Antwort, ehrlicherweise mache ich erstmal eine kurze Auszeit, aber ich habe natürlich schon ein paar
bisschen
Ideen.
Bisschen Wellbeing ist ja auch wichtig.
Genau. Und ich habe heute gerade noch einen Post drüber gemacht, dass doch tatsächlich mich überrascht hat, dass dieser Post-Project-Crash, von dem man immer spricht, oder das Tief, was nach so einem Exit kommt, tatsächlich real ist. Ich hätte es ja selbst nicht gedacht. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie burnt out gefühlt. Aber in dem Moment, wo man plötzlich von 100 auf 0 geht, nicht mehr von 9 to 5, nur in Meetings sitzt und danach noch seine restliche Arbeit macht, merkt der Körper erstmal, okay, ich kann tatsächlich durchatmen und ich genieße gerade sehr diese freie Zeit zum Durchatmen, das muss ich ganz klar sagen. Und was ich jetzt vor allem für mich so in den nächsten 6 Monaten vorhabe, sind zum einen ganz viele Reisen. Also ich bin jetzt auch gerade in New York und schaue mir hier zum Beispiel die Healthtech-Szene an. Also ich habe hier dann ganz viele Gründer und auch Investoren, die ich treffe, weil ich jetzt erstmal wirklich reinschnuppern will. Ich will wirklich nochmal mit anderen sprechen, mich inspirieren lassen und auch die Zeit nutzen, zu reflektieren. Denn das war ja mein erstes Unternehmen und man hat doch schon einige Learnings gesammelt auf dem Weg und das möchte ich für mich nochmal ganz klar haben, bevor ich in die nächste Gründung starte. Was ich aber schon verraten kann, bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwie im erweiterten Healthcare-Bereich bleibe. Themen, die ich mir anschaue, sind zum Beispiel Mental Health for Kids oder Teens, generell Longevity, Also tatsächlich das ganze Thema, wie können wir an unserer Langlebigkeit arbeiten, beziehungsweise daran, dass wir gesund altern. Und dann natürlich auch das ganze Thema KI, was ich gerade extrem spannend finde. Ich baue gerade selbst an so einer eigenen KI-Assistant-App und es macht extrem viel Spaß.
Sehr cool. Wo kam eigentlich ursprünglich mal das Interesse für diesen Bereich her? Es gibt ja viele FounderInnen, die irgendwie geguckt haben, ja, demografischer Wandel, die Zahlen passten, die Zahlenlage, Daten und so weiter. Und deswegen sind wir in den Bereich gegangen. Und dann gibt es Leute, die selber gesagt haben, mir hat das gefehlt. Höre ich auch sehr oft in den Podcasts, finde ich immer ganz cool. Wie war das bei dir, dass du ursprünglich mal auf den Themenbereich überhaupt gekommen bist?
Also ich bin ja vom Hintergrund her studierte Psychologin und tatsächlich war bis, sage ich mal, ein Jahr vor meiner Gründung für mich überhaupt nicht klar, dass ich irgendwann mal Unternehmerin sein würde, sondern ich habe selbst mal in Teenage-Jahren, und deswegen finde ich auch Mental Health for Teens sehr spannend, ein Coaching für Jugendliche mitgemacht. Da haben unsere Eltern mich und meine Schwester sozusagen hingeschickt, ja, mach das mal, das ist ganz cool. Und da habe ich so über die ersten Grundsätze der Psychologie und wie unsere Gedanken unsere Realität beeinflussen und so weiter gelernt. Und das war für mich ein absoluter Gamechanger. Also ich würde sagen, ich wäre heute nicht, wer ich bin, ohne dieses Coaching. Ich habe damals schon Tools an die Hand bekommen, die normalerweise man nicht mit 15 oder 16 lernt. Und ich bin da rausgegangen und habe gedacht, das kann nicht sein, dass wir das nicht in der Schule lernen. Warum gibt es kein Fach dazu? Es ist so fundamentales Wissen, so how to manage your life and your emotions. Und das war für mich der Anstoßpunkt zu sagen, ich möchte Psychologie studieren, ich möchte mehr Menschen diese Möglichkeit eröffnen. Und dann dachte ich ganz lange, ich werde Psychologin und Coach. Bin dann auch Coach geworden, habe dann auch ein Jahr lang als Coach gearbeitet, neben meinem Master damals und habe in der Zeit gemerkt, wow, die Nachfrage ist so groß. Ich habe zu keinem Zeitpunkt jemals Werbung für mich gemacht. Ich war eine sehr junge Coach und trotzdem hatte ich unendlich viele Anfragen. Und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, es muss auch anders gehen. Es kann jetzt nicht von mir alleine abhängen, ob genügend Menschen Zugang bekommen. Ja, und so ist dann die Idee entstanden und dann habe ich Startup gegründet. Und dementsprechend bin ich natürlich sehr stark mit dem ganzen Bereich mentale Gesundheit verbunden und werde auch immer ein Advokat dafür bleiben. Nur jetzt frage ich mich eben als nächstes, und das ist auch das, was ich vorhin meinte, mit ob die Zukunft des Unternehmens wirklich mit meinen eigenen Plänen noch zusammenpasst. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, ich möchte das eigentlich nochmal aufs nächste Level bringen. Ich möchte wirklich nochmal schauen, wie schafft man den Schritt zum globalen Impact? Was sind Herangehensweisen? Was sind Healthcare-Business-Models, die global funktionieren und die einen richtig großen Impact haben? Muss nicht direkt mentale Gesundheit sein, aber ich glaube, grundsätzlich ist unsere Gesundheit so enorm wichtig dafür, dass wir glücklich sind. Und dafür, dass wir ein gutes Zusammenleben auf diesem Planeten schaffen. Und ja, da freue ich mich richtig reinzuschauen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Finde ich toll, diese Vision. Also ich drücke dir alle Daumen, die ich habe, dass der Weg gut weitergeht. Aber ich glaube, da muss man sich nicht so große Sorgen machen. Zu guter Letzt, wir sind leider schon am Schluss angekommen. Satron hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Kim, was hat dich zuletzt inspiriert?
Ja, ehrlicherweise ein ganz spannendes Thema, was ich gerade erst vor 2 Wochen gemacht habe. Und zwar habe ich ja gerade schon erzählt, ich interessiere mich für den Bereich Longevity. Und wie so viele Gründer, die ihr Unternehmen verlassen, stand bei mir erstmal auf der Liste ganz oben, jetzt kümmere ich mich um meine Gesundheit, weil das kam etwas zu kurz. Und habe dann direkt mit einem gesamten Health-Check-up in einer Longevity-Klinik gestartet. Und meine Haupterkenntnis aus diesem Health-Check-up war, meine Fitness, also meine physische Fitness, ist fast auf Leistungssportlerniveau, was ich auch nicht gedacht hätte, aber ich habe tatsächlich immer sehr konsistent Sport gemacht. Aber meine mentale Fitness, ja, jetzt würde man ja meinen, als Psychologin und Mental Health Gründerin hätte ich das alles schon verstanden, ist unterdurchschnittlich. Und das fand ich extrem spannend, weil ich auch eine ganze Zeit lang dachte, naja gut, wenn ich viel Sport mache, wenn ich mich bewege, wenn ich körperlich aktiv bin, dann passt es auch mit der mentalen Fitness. Das hängt ja irgendwie alles zusammen. Und das ist aber tatsächlich gar nicht so. Also es ist nicht kein proportionaler Zusammenhang, dass die mentale Fitness automatisch hochgeht, sondern mentale Fitness hängt davon ab, wie gut wir daran sind, Erholung zu schaffen. Und das war eine große Erkenntnis für mich, weil das war ein richtiger Eye-Opener, denn darin bin ich anscheinend noch nicht so gut.
Du, dann wünsche ich dir beim Besserwerden viel Erfolg und sage jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit für Satron genommen hast. War ein echt spannendes Gespräch. Ich drücke dir alle Daumen. Vielleicht machen wir irgendwann mal Folge 2.
Sehr gern, Gero. Hat Spaß gemacht.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.